Herzlich willkommen zurück. Heute mit einer informativen Folge rund um das Thema psychische Krankheiten. Ich bin Anthea.
Und ich bin Biftu.
Und das ist der Vollgesüß-Podcast. Hello, hello. Herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Ist es jetzt die 25. Folge?
Die 24., glaube ich.
Ich dachte schon die 25.
Das könnte auch sein, ich weiß es nicht.
Wenn es die 25. ist, ist es das Jubiläum.
Yay.
25 Folgen voll süß, yay. Cool. Wenn es die 24. ist, dann ist es halt die 24. Folge. Auch Jubiläum, ist okay. Jede Folge ist ein Jubiläum für uns. Auf jeden Fall cool, dass ihr da seid und dass ihr eingeschalten habt bei was auch immer ihr gerade tut.
Yes, welcome back, people. What's up, what's up, what's up?
Skür.
Ja, wir sind gerade frisch aus dem Lockdown rausgekommen eigentlich, hier in Vienna. Ist schön, eigentlich ist es gar kein Unterschied, weil es sind eigentlich nur die Läden offen und das war's.
Ja. Ja, Läden, Museen, du darfst dich jetzt mit 4 Erwachsenen treffen. Es dürfen sich 4 Erwachsene treffen.
Okay.
Aus 2 Haushalten.
Sind Kinos und so auch offen wieder?
Nee. Du kannst aber zum Friseur gehen, aber auch nur, wenn du einen negativen Test hast.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee war, so voreilig das wieder zu öffnen.
Ich find's ein bisschen stupid.
Ja, oder? Ich denke mir auch so, die hätten einfach noch ein bisschen vielleicht warten sollen, noch einen Monat oder so. Was bringt es dann, das immer wieder zu öffnen, um es dann schon wieder zu schließen? Weil die können ja auch nichts gescheit öffnen.
Ist halt echt so. Es ist mega unnötig. Und was gerade mit Tirol abgeht, ist auch crazy. Die haben Tirol komplett zugemacht. Du kommst nicht aus Tirol raus ohne Test, nicht rein. Sogar bei der Durchreise durch Tirol musst du dich testen lassen. Es ist gestört einfach.
Ja, weißt du, wie es andere Leute auch nennen? Virol.
Lol. I love it. Ja, aber weißt du, ich glaube, der grundlegende Fehler war halt einfach die Skigebiete aufzumachen. Ja. Wo ich mir halt einfach denke, ja, aber wir können nicht verzichten auf unseren Skiurlaub. Fuck off, Alter, es ist Corona. Wir verzichten hier auf alles. Ich verzichte drauf, keine Ahnung, ich verzichte echt gefühlt auf alles, so. Und du kannst nicht auf Skifahren verzichten. Ja, aber wir machen die ganzen Alpen-Dings zu, da kein Essen, kein Trinken. Ist denen doch scheißegal. Die können dann auch einfach am Schnee saufen. Ist denen doch wurscht. Ja, aber immer nur gleich Haushalt. Alter, wen juckt's, wer im gleichen Haushalt ist oder nicht? Das interessiert die alle nicht. Die stecken sich da alle an. Einfach dumm. Skigebiete hätte man zulassen sollen, die Schulen hätte man zulassen sollen, alles. Aber nö, wir können ja nicht auf Skifahren und Bildung verzichten. Und dann denke ich mir so, Digitalisierung, wow, kriegen die es nicht hin, irgendwie Online-Schule zu machen. Aber dann wiederum bin ich auch kein Lehrer, um zu wissen, wie das ist.
Ja, aber ich glaube, du hast ja irgendwo recht, aber ich glaube, den Kindern tut das wahrscheinlich nicht so gut, von zu Hause zu lernen, vor allem kleine Kinder. Und dann ist es vielleicht für Berufstätige auch so schwer, mit den Kindern zu
lernen. Naja, aber sehr viele sind ja auch im Homeoffice.
Ja, aber was ist mit den Leuten, die eben nicht im Homeoffice sind?
Dann gibt's Kindertagesstätten, die Kinder nehmen.
Ja,
Also bei meiner Sicht ist ja, dass die ganzen Eltern, die im Homeoffice sind, einfach keinen Bock haben, die ganze Zeit mit ihren Kindern zu chillen und sie deshalb froh sind, dass die Schule wieder aufmacht und sie in so einen Kindergarten schicken, weil davor war es immer so, ich gehe 8 Stunden arbeiten, mein Kind ist im Kindergarten, ich sehe es nur am Abend und jetzt musst du aufstehen mit dem Kind und chillen mit dem Kind und den ganzen Tag mit dem Kind. Und am Abend auch mit dem Kind.
Ja, aber du arbeitest halt auch. Und dann stell mal vor, im Hintergrund ist so ein schreiendes Kind. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist.
Ich weiß ja nicht, ob du schon mal aus dem Homeoffice gearbeitet hast, aber...
Ja, aber du hast kein Kind.
Es ist ziemlich entspannt.
aber mit einem Kind...
Egal, ich will hier niemanden judgen, der im Homeoffice ist oder der Kinder hat oder keine Kinder hat oder... Kinder hat und im Homeoffice ist, keine Ahnung, ich will hier niemanden judgen, den einzigen, den ich judge, ist die Regierung, aber dann denke ich mir wieder so, ja, okay, Anthea, mach's besser, nee, ich will kein Politiker werden, so that's okay, also macht ihr das einfach, ich chill einfach zu Hause, chill mein Leben.
Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass wir am Ende wieder das ganze Jahr so zur Hälfte in Lockdown sein werden.
Ja, es wird auch so sein, bis alle geimpft sind. Der Sommer wird wieder normal und der Winter wird wieder scheiße aus, es sind halt alle geimpft.
Ja, aber so langsam, wie es vorangeht mit den Impfungen...
Vor allem in Österreich, ne?
Ja, also Israel ist zur Hälfte fast fertig und Österreich hat fast dieselbe Einwohnerzahl und nicht mal annähernd. Ich glaube nicht mal 1% oder so.
Ja, es ist schwierig, weil die Impfdosen sind zu wenig, die kommen nicht nach mit der Produktion. Dann will, was habe ich irgendwie gelesen und gehört, BioNTech will Geld vom Staat, sonst produzieren sie nicht. Und ich denke mir so, hä? Aber wir kaufen doch die Impfdosen ab. Hä? What? Es ist einfach weird. Es ist wirklich komisch. Ich kann es dir nicht erklären. Weiß ich nicht. Es wird aber so sein, dass der Sommer wieder normal ist und dann im Winter ist wieder kacke und dann wird es im Sommer wieder normal und im Winter kacke. Keine Ahnung. Lass über was anderes reden als Corona. Und zwar über das Thema der heutigen Folge.
Ja, ich meine, Corona ist ja der Grund dafür, sorry, dass ich da wieder zurückkomme, aber für den Lockdown. Und ich habe super viele Freunde, die jetzt während dem Lockdown super, also so richtig psychisch belastet waren. Dieses ganze Zuhause sein, dieses ganze Alleinsein, sich isolieren, anders draußen nichts machen können. Ich meine, das sind teilweise Leute, die davor auch schon Probleme hatten. Und das hat sich durch Corona, durch den Lockdown irgendwie nochmal verstärkt. Und weil ich mit einigen Freunden Gespräche zu diesem Thema hatte und du wahrscheinlich auch, sind wir überhaupt auf diese Folge gekommen, also psychische Krankheiten, weil das für diese Menschen natürlich nochmal verstärkt ist. Also ja. Und das Thema mentale Gesundheit ist halt super wichtig und wir haben es an manchen Stellen im Podcast schon erwähnt, aber wir hatten das noch nie so in der Folge thematisiert. Dann dachten wir uns, ja, hey, warum nicht, dann lassen wir mal drüber reden in dieser Folge. Und ja, that's that.
Vorab müssen wir natürlich nochmal, also noch anmerken, wir sind keine Experten, wir sind keine Psychologen. Das ist für uns ein, sage ich mal, fremdes Fachgebiet. Wir haben recherchiert. Wir gehen vorsichtig mit diesem Thema um, weil wir nichts Falsches sagen möchten. Wir werden viel drüber reden und dennoch irgendwie nur an der Oberfläche kratzen. Mhm. Eben einfach, weil wir nicht dieses Fachwissen haben. Und ja, sehr sensibles Thema. Da sollte man auch nichts Falsches weitersagen. Genau. Und genau, falls ihr euch die Folge angehört habt oder anhört gerade eben, falls euch irgendwie was Falsches auffallen sollte oder dass etwas fehlt oder keine Ahnung, irgendwas, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren, ihr könnt uns anschreiben, ihr könnt uns sagen, hey, das ist so und so und das ist so und so und das ist so und so. Und genau, wir würden uns auf jeden Fall drüber freuen. Und yes.
Ja, und ihr könnt auch gerne einfach was ergänzen. Also, keine Ahnung, wenn dann noch etwas dazukommt oder ihr irgendeinen interessanten Fakt kennt oder irgendwas Interessantes könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Darüber würden wir uns auch gerne freuen. Ja, genau. Dann fangen wir mal an mit der Definition von psychischen Krankheiten, um überhaupt erstmal so aufzuzeigen, was ist das überhaupt, um das zu differenzieren von physischen Krankheiten. Und zwar, eine psychische Krankheit ist eine seelische Belastung, die über mehrere Wochen anhaltend ist. Also das bedeutet nicht, dass du jetzt vielleicht gerade, weiß ich nicht, dass du gerade kurz schlecht gelaunt bist und im nächsten Moment geht das schon wieder weg, sondern es ist halt wirklich so mehrere Monate oder Wochen fühlst du dich halt schlecht oder irgendwie belastet und das ist dann so schlimm, dass es dann dein Alltag irgendwie beeinflusst oder dein Berufsleben oder halt auch irgendwie deine Sozialfähigkeit, also keine Ahnung, vielleicht deine Beziehungen, die du hast zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu deinem Lebenspartner. Und es kann auch sein, dass du vielleicht irgendwie körperliche Beschwerden bekommst und ohne, dass es irgendwie irgendeinen bestimmten Grund gibt, also sagen wir mal irgendetwas, weiß ich nicht, dass du, also es gibt keinen organischen Grund einfach in deinem Körper, wo man sagen könnte, an dieser Sache wird es 100% liegen, ne? Dann kann das auch auf eine psychische Krankheit hindeuten. Das nennt sich noch übrigens psychosomatisch, also es sind dann psychosomatische Folgen, sind einfach psychische Folgen oder psychische Gründe, die zu körperlichen Beschwerden führen. Genau.
Ja, psychische Krankheiten, psychische Erkrankungen in der Gesellschaft sind ja, ich sage jetzt mal, ein sehr kritisches Thema. Leute reden ungern darüber, Leute wollen ungern darüber hören, weil, weird, you know. Leute sind dann so, psychische Krankheit, du bist irre. Das wird meistens immer damit assoziiert. Das heißt, es haftet so ein bestimmtes Stigma auf Leute oder an Leuten mit psychischen Krankheiten. Und Stigma wird sozusagen definiert, also Stigma ist sozusagen eine Ausgrenzung dieser Leute. Sie sind mit negativen Stereotypen behaftet und werden damit assoziiert, zum Beispiel Gewalttätigkeit, Wahnsinn, Irre und so weiter und so fort. Das Stigma ist bei einer Person mit einer psychischen Erkrankung eine zusätzliche Belastung, also zur Krankheit. Es wird auch manchmal als zweite Krankheit beschrieben, dieses Stigma, weil, naja, wenn du eben damit behaftet bist, dann kann es deinen Heilungsprozess behindern, eine frühzeitige Diagnose und eine Behandlung behindern, einfach weil die Leute, die an einer psychischen Krankheit leiden, sich schämen, dass sie das haben, weil eben diese negativen Stereotype in der Gesellschaft existieren. Und dann schämen sie sich, das zuzugeben, dass es ihnen schlecht geht oder sich Hilfe zu suchen, und dementsprechend können sie nicht geheilt werden, oder sie können nicht mal diagnostiziert werden, weil sie sich nicht trauen, hinzugehen. Und genau, Stigma kann natürlich ganz offen sein oder halt eben auch eine verdeckte Ausgrenzung dieser Personen. Du kannst es in der Arbeit merken, oder du kannst es bei Freunden merken, du kannst auch in der Politik merken, dass eben psychisch erkrankte Personen irgendwie ausgegrenzt werden und nicht so, you know, mit einbezogen werden.
Voll.
Und tatsächlich können auch Angehörige von diesem Stigma betroffen sein. Also quasi, wenn du als Elternteil ein psychisch krankes Kind hast, dann wirst du auch so ein bisschen, weißt du, so komisch angeschaut, und dann flüstern sie und so weiter und so fort. Ja, hast du gehört, der Sohn hat das oder die Tochter hat das. Oder auch deine Freunde, weißt du, wenn du im Freundeskreis bist, und dann können halt die Freunde auch sagen, ja, du bist mit einem psychisch Kranken befreundet oder so. Ja, alles so ein bisschen negativ. Und ja, und ich glaube vor allem, dass dieses Stigma daran liegt, dass die Leute halt einfach nicht genau aufgeklärt sind, weil sie psychische Krankheiten nicht verstehen, sie nicht wissen, was dahinter steckt, und diese auch total untereinander oder miteinander vertauschen und verwechseln. Mhm. Und genau.
Ja, ich glaube, das Problem ist vor allem bei psychischen Krankheiten, dass es etwas ist, was du nicht siehst, weißt du? Weil bei so physischen Krankheiten, da gibt es eine Ursache, und dann hast du vielleicht so einen Schnupfen und man sieht, dass du krank bist, du hast ein Fieber, man sieht, dass du krank bist, du hast Krebs und du musst eine Chemotherapie machen, und das sieht man dann irgendwie auch. Und bei psychischen Krankheiten, das siehst du nicht, und oft zeigen diese Leute das ja auch nicht im ersten Moment, wenn du sie kennenlernst. Viele Leute lernst du ja kennen und du weißt gar nicht, was bei denen im Leben abgeht, und dann geht und dann kommt sowas, nee, das hast du bestimmt gar nicht, oder irgendwie wird es angezweifelt, oder Leute sind überfordert, weil das etwas ist, womit sie sich einfach nicht auskennen, und dann kriegen sie irgendwie Angst, weil sie keine Ahnung haben zu dem Thema. Oder es kommen dann so dumme Sprüche. Ja, oder es ist auch so, dass, keine Ahnung, ich erinnere mich, als ich mein Abi geschrieben habe, ich hatte irgendwie immer Bauchschmerzen wegen dem ganzen Stress, und ich habe meiner Mutter gesagt, der Arzt hat gesagt, ich habe nur diese Bauchschmerzen wegen Stress, und meine Mutter zu mir so, was für Stress, als ob du Stress kennst und so, du gehst nur zur Schule, du hast keine Arbeit, du zahlst nichts, bla bla, du hast keinen Stress, und deswegen werden die Bauchschmerzen nicht davon sein. Also es ist auch oft so, dass manche Leute einfach dir das so aberkennen. Nicht unbedingt, weil es böse gemeint ist, sondern einfach, weil sie das nicht viel besser kennen. Und wenn man so hört, es kommt irgendwie von der Psyche, dann denkt man sich halt sofort, diese Person ist irgendwie nicht zurechnungsfähig oder keine Ahnung. Viele assoziieren mit psychischen, dass, wenn du psychisch krank bist, dass du irgendwie vielleicht eine Gefahr für dich selbst oder für andere Leute bist. Und dann kriegen sie auch voll Angst. Und ich glaube, das kommt dann halt dann mit als Grund hinzu, dass man irgendwie ausgegrenzt wird in der Arbeit, im Freundeskreis oder so, oder dass Leute sich ein bisschen entfernen, weil das denen ein bisschen Angst macht. Und ja, genau.
Das ich meine, Leute sind auch echt gemein manchmal, weißt du, gar kein Feingefühl oder irgendwas. Die denken so, Schizophrenie oder irgendwie sowas, ja, du hast verschiedene Persönlichkeiten haben, mit welcher Persönlichkeit rede ich gerade, oder wenn du Depressionen hast, dann kommt safe so, bringst du dich jetzt um oder ritzt du dich und so, du suchst eh nur Aufmerksamkeit, so alles schon gespürt am eigenen Leib, und es ist halt beschissen, muss ich euch ehrlich sagen, es ist halt fucking stupid. Und das liegt halt auch vor allem daran, dass die Leute halt einfach nicht gut aufgeklärt sind. Und keine Ahnung, viele Leute leiden an einer psychischen Krankheit, und viele Leute wollen es nicht zugeben, weil sie eben Angst haben vor dieser negativen Beurteilung vom Umfeld. Und es ist alles ein bisschen schwierig. Aber ja, wir versuchen mit dieser Folge euch ein bisschen aufzuklären, ein bisschen näher zu bringen, damit ihr auch ein bisschen mehr Bescheid wisst, würde ich jetzt mal behaupten. Und
ja.
Ja.
Ja, aber wie wir schon davor gesagt haben, das ist alles ein bisschen oberflächlich. Es ist jetzt nicht komplett tief in die Materie, weil wir so über verschiedene Krankheiten ein bisschen sprechen wollen und deswegen nicht die Zeit auch haben, komplett in einer Krankheit vielleicht so komplett ins Detail zu gehen. Aber wir haben auch darüber nachgedacht, vielleicht in der Zukunft irgendwie irgendeine Person zu irgendeiner bestimmten Krankheit vielleicht mal zu interviewen. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie Interesse daran habt. Also wir heißen verrückt süß auf Instagram, da lesen wir die meisten Sachen. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wie ihr eigentlich wollt. Darüber würden wir uns voll freuen. Ja, gut, dann kommen wir mal zu der psychischen Krankheit, die am meisten verbreitet ist, und zwar der Depression.
Die Depression ist eine sogenannte Stimmungsstörung. Also quasi, es ist eine Störung der Grundgestimmtheit. Mhm. Und ja, wie gesagt, es ist eine psychische Erkrankung und ist sehr, sehr weit verbreitet. Und genau, der Erkrankungsgipfel bei der Depression liegt zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr, kann aber deutlich früher auch auftreten, auch in der Pubertät bereits. Und Frauen sind doppelt so häufig, nicht belastet, sondern es ist bei Frauen doppelt so wahrscheinlich wie bei Männern, an einer Depression zu erkranken. Das heißt, Frauen sind anfälliger als Männer und die Depression...
Aber to be honest, ich frage mich dann immer so, bei Frauen, ist es tatsächlich so, dass Frauen mehr Depressionen haben oder dass sie eher Hilfe suchen und man das dadurch besser in eine Statistik aufnehmen kann? Weißt du, was ich meine? Weil Männer suchen sich ja nicht so oft Hilfe, wie es Frauen machen.
Was mental... Ja, aber ich glaube, die sich... Es kann halt, ja, das ist schwierig zu sagen, um ehrlich zu sein. Es ist ein guter Einwand tatsächlich, wenn du so drüber nachdenkst. Ich schätze mal, von den Leuten, die halt sich Hilfe geholt haben, haben sie halt gemerkt, okay, es sind mehr Frauen. Mhm. Aber es liegt halt auch, das ist ein verdammt guter Einwand. Da müsste man sich das auch überlegen. Aber selbst, weißt du, es ist doch manchmal auch so, dass du, selbst wenn du das bei Freunden merkst oder so, oder bei Familienangehörigen, dass du merkst, so, die sind nicht in der Lage, Hilfe zu suchen. Und dann steppst du ein sozusagen und suchst für sie Hilfe.
Ja,
das kann auch sein.
Das hat ja nicht jeder in seiner Familie. Nicht jeder hat das Glück, in seinem Sozialfeld eine Person zu haben, die da reingreift und dir hilft, irgendwie Hilfe zu suchen. Mhm. Weil das ist ja so eine Überwindung für die Person selbst, sich einzugestehen, dass sie ein Problem haben und dann auch tatsächlich die Hilfe dafür zu suchen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Männern... Ich kann mir vorstellen, dass Frauen vielleicht ein stärkeres Risiko haben, dadurch, dass sie vielleicht öfter irgendwie Berufe haben zum Beispiel, die nicht so gut bezahlt sind und dann öfter einen niedrigeren sozialökonomischen Stand haben. Das ist ja schon mal ein Grund für Depressionen, würde ich mal sagen, oder kann dazu ein höheres Risiko haben. Dazu haben sie auch noch öfter Kinder und es kommt auch öfter vor, dass, wenn jemand alleinerziehend ist, dass es nun mal eine Frau ist, das ist auch noch ein Grund, der dazukommen könnte. Und ich glaube einfach, mehrere Probleme, die mit diesen ökonomischen Gründen zusammenhängen, kommen halt auf eine Frau. Da ist eine Frau öfter von betroffen und kann deswegen auch öfter vielleicht eine Depression haben. Aber ich würde gar nicht sagen, dass... Ich bin mir echt nicht so sicher, ob Frauen doppelt so oft an Depressionen leiden als Männer. Ich glaube, Männer suchen sich einfach nicht so die Hilfe.
Nee, die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln, ist bei Frauen doppelt so hoch wie bei Männern.
Interesting. Ja, gut. Alright.
Ja. Vielleicht eben, weil sie diese hohe Vulnerabilität anzeigen. Vulnerabilität bedeutet, dass du vulnerable bist auf Englisch und du so eine niedrige Toleranz hast für emotionalen Schmerz oder emotionalen Stress. Und, man sagt eigentlich auch, dass Frauen das stärkere Geschlecht sind, aber I don't know. Also es ist echt ein guter Einwand, den du gebraucht hast. Es kann auch einfach sein, du merkst es an den Zahlen, an depressiven Patienten, machst es an den Zahlen aus und dann musst du halt wiederum bedenken, Frauen suchen sich öfters Hilfe als Männer. Es ist schwierig, da wirklich was zu sagen, aber genau.
Ja.
Vielleicht ganz kurz zu den Symptomen einer Depression. Du hast eine anhaltende, gedrückte Stimmung und die darf nicht verwechselt werden mit Trauer. Es ist keine Trauer. Du bist nicht traurig. Deine Stimmung ist einfach gedrückt. Bedrückt, gedrückt. Sie ist einfach... du hast... Dein Antrieb ist gehemmt. Du fühlst dich so lustlos. Dein Denken ist gehemmt. Das heißt nicht, dass du dumm bist oder so, sondern es ist einfach alles sehr träge und schwer. Du verlierst Interesse in so vielen Sachen. Und du kannst auch körperliche Beschwerden haben, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit. Wobei man eigentlich sagt, wenn du depressiv bist, schläfst du eigentlich voll viel. Aber es kann trotzdem auch zu Schlaflosigkeit führen, aber genau, also man darf nicht verwechseln, Depression ist nicht jemand, der die ganze Zeit traurig ist und weint, sondern es ist halt einfach, die erkrankte Person ist lustlos. Sie ist so, alles fällt ihr schwer einfach.
Ja, voll. Oder Schlaflosigkeit kann sich auch so zeigen, dass die Person nachts nicht schlafen kann, aber dafür den ganzen Tag über schläft.
Genau, ja, voll. Kann auf jeden Fall auch sein.
Es kann auch so eine Appetitstörung sein, oder auch oder irgendwie Schmerzzustände. Also können ja auch diese Bauchschmerzen zum Beispiel sein irgendwelche anderen Art von Schmerzen. Genau. Es kommt auch oft vor, dass viele Betroffene früher oder später irgendwie Suizidgedanken haben. Ich würde jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt, dass jede Person, die Depression hat, Suizidgedanken hat, damit jetzt nicht hier Leute sitzen und vielleicht schon Verdacht haben, dass sie eine Depression haben, aber noch nie Suizidgedanken haben. Das heißt nicht, dass ihr nicht eine Depression habt, aber es kommt nun mal oft vor. Und 10-15% aller Patienten, die oft starke depressive Phasen haben, begehen auch tatsächlich irgendwie Suizid oder sterben irgendwie daran. Und in Deutschland haben ungefähr 5% der Bevölkerung Depressionen. Das sind circa 4 Millionen Menschen. Und in Österreich sind es auch 5%. Das sind ungefähr 400.000 Menschen. Genau. Und ja.
Zu den Suizidraten vielleicht noch ganz kurz, um den Leuten nochmal näher zu bringen, das Thema Suizid näher zu bringen. Man muss unterscheiden zwischen Suizid und einem Suizidversuch. Ein Suizidversuch ist der Versuch, sich umzubringen. Und wer der gelingt, hast du Suizid begangen. Und es wurde herausgefunden, dass Männer sich des Öfteren das Leben nehmen als Frauen, obwohl bei den Männern die Suizidversuchrate, also der Versuch, sich umzubringen, geringer ist als bei Frauen. Also bei den Frauen ist diese Suizidversuchrate viel höher als bei den Männern und trotzdem sind die Zahlen der Suizide bei den Männern höher. Und es liegt vor allem daran, dass Männer härtere Maßnahmen anwenden, um sich das Leben zu nehmen. Und diese Maßnahmen sind so gewaltsam, dass sie eigentlich die meiste Zeit erfolgreich sind. Und erfolgreich musst du halt so definieren, in deren Augen ist es erfolgreich gewesen, weil sie sich das Leben nehmen wollten und sie es geschafft haben. Also jetzt nicht erfolgreich, super Erfolg, sondern man muss es so sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mein Dozent hat letztens auch gesagt, dass Männer, wenn die sich umbringen, dann sind es halt immer so Dinge wie, dass sie sich irgendwie von irgendwo runterschmeißen oder so. Oder sich erschießen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ziemlich hoch. Und bei Frauen ist es halt so, dass sie irgendwie eher sowas nehmen, Pillen nehmen oder so.
Ja.
Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwie doch gerettet zu werden, viel höher, als wenn du dich jetzt irgendwie vor eine U-Bahn schmeißt oder so.
Genau, genau. Gründe, wieso die Zahlen bei den Männern höher sind, ist vor allem, dass psychische Krankheiten bei Männern selten diagnostiziert werden. Da kommen wir wieder zum Thema zurück, dass Männer sich vielleicht seltener Hilfe suchen. Dass der Alkohol, also wenn die Männer an einer psychischen Krankheit leiden, sie versuchen durch Alkohol sich abzulenken. Und der Alkohol kann den Suizidversuch steigern, also die Lust dazu sozusagen steigern. Ein weiterer Grund ist, dass zum Beispiel Männer auch härter von einer Trennung betroffen sind als Frauen, weil sie eben nicht alleine sein können. Oder zum Beispiel ist das Elternsein bei den Männern ein geringerer Schutzfaktor als bei den Frauen, weil es ist ja immer diese Mutter-Kind-Beziehung, die so wichtig ist. Und beim Vater ist es halt manchmal, dann reicht das Elterndasein als Schutzfaktor einfach nicht aus. Ja. Und genau, also bei den Männern steigt es vor allem die Rate an Suizid steigt vor allem bei Männern im Alter, weil sie eben im Alter sozial und emotional vereinsamen. Aber trotzdem ist der Suizidversuch am häufigsten bei jungen Frauen zu beobachten. Und genau, das auf jeden Fall zum Suizid, nochmal kurze Information am Rande.
Ja, ja, es ist echt krass. Also ich habe gelesen, alle 40 Sekunden bringt sich ein Mensch um. Und dass bei 15- bis 29-Jährigen der zweithäufigste Todesgrund Suizid ist. Also das Shit is real. Depression oder psychische Krankheiten sind echt, bringen Leute eher um als physische Krankheiten oder irgendetwas. Deswegen, people take care of yourself.
Ja, auf jeden Fall.
Denn Depression kann 80% der Betroffenen helfen und zwar auch dauerhaft helfen. Und Psychotherapie ist ein mega, mega wichtiges und gutes Mittel, um aus einer Depression rauszukommen oder zumindest irgendwie lernen, damit zu leben. Und damit kommen wir schon zum Punkt. Auf jeden Fall, ja. Genau, und damit kommen wir schon zum Punkt Psychotherapeut, weil es gibt viele Verwechslungen zwischen den Begriffen Psychotherapeut, Psychiater, Psychologe. Oft verwendet man nämlich das Wort Psychologe als Begriff, aber eigentlich ist es gar nicht der richtige.
Ja, genau. Danke, Biftu, für den Übergang. Genau, also man muss auf jeden Fall zwischen den drei Begriffen unterscheiden. Psychologe, Psychiater und Psychotherapeut. Ein Psychologe ist jemand, der Psychologie studiert hat. Wenn ich mich jetzt an der Uni Wien für den Test anmelde und den bestehe und reinkomme und das Studium abschließe, bin ich Psychologe. Ich habe Psychologie studiert. Aha. Der Psychologe widmet sich per Definition dem Erleben und dem Verhalten von Menschen. Aha. Es gibt ein Teilgebiet der Psychologie, das heißt klinische Psychologie. Die wird in dem Studium auch gelehrt. Aha. Der Psychologe also, wenn du den Bachelor abschließt, muss aber dann eine Zusatzausbildung zum Psychotherapeuten machen. Aha. Weil ein Psychologe heilt keine Krankheiten. Ein Psychologe hat nichts mit psychischen Krankheiten zu tun, sondern er ist der Psychiater oder der Psychotherapeut. Ja. Was du aber, wenn du dich zum Beispiel nicht weiterbilden lässt, als Psychologe kannst du so Unternehmenspsychologe werden, genau. Berufspsychologe,
Berater,
Privatpersonen, Coaching beraten, aber du hast trotzdem nichts mit psychischen Krankheiten zu tun, weil dir fehlt einfach die therapeutische Ausbildung. Genau. Dann gibt's den Psychiater. Der Psychiater hat Medizin studiert. Yes. Der hat nicht mal Psychologie studiert, sondern der hat Medizin studiert. Der darf im Gegensatz zum Psychotherapeuten, der eben ein Psychologe ist, der sich weiter hat bilden lassen, der darf Medikamente anwenden zur Heilung. Das darf ein Psychotherapeut nicht, weil er keine Medizin studiert hat. Der Psychiater hilft Leuten mit psychischen Krisen. Der Hausarzt kann dir tatsächlich dann helfen, ob du eher zum Psychiater solltest oder zum Psychotherapeuten. Und die Kosten beim Psychiater werden durch die Krankenkasse gedeckt, aber du brauchst halt eine Diagnose vom Psychiater, die unterschrieben ist und an die Krankenkasse geschickt wird. Und halt zu guter Letzt, der Psychotherapeut ist jemand, der entweder Medizin oder Psychologie studiert hat, sich dann halt weiterbilden lassen. Mhm. Und es gibt eben den psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten und der ärztliche Psychotherapeut darf Medikamente verschreiben, der psychologische eben nicht, weil er nicht Medizin studiert hat. Und genau, auch hier übernimmt die Krankenkasse die Kosten bei einer Diagnose. Also wenn man sagt, dass man in Therapie ist, kann man entweder sagen, ich gehe zum Psychotherapeuten, ich gehe zum Psychiater, oder man sagt, ich gehe in die Therapie oder ich habe einen Therapeuten, aber man sagt eigentlich nicht, ich gehe zum Psychologen, weil...
Ja, weil ein Psychologe ist einfach nicht die Person, zu der du hingehst, wenn du Hilfe brauchst. Also ein Psychologe ist echt nur ein Berater von Unternehmen und so weiter. Der therapiert dich nicht und das ist eigentlich einfach nur ein Wort, das in der ganzen Gesellschaft falsch verwendet wird, also im Zusammenhang mit Therapie.
Genau, ja voll. Also das auf jeden Fall zu den drei verschiedenen Begriffen. Vielleicht nochmal kurz, um die verschiedenen Arten einer Depression sozusagen zu unterscheiden. Es gibt ja eine unipolare Depression, das ist quasi, wenn du nur depressive Phasen hast. Und dann gibt es eine bipolare Störung, dazu komme ich auch später nochmal. Das ist, wenn sich eben diese depressive Phasen mit manischen Phasen vermischen bzw. sich abwechseln. Und eine manische Phase ist quasi eine Phase grundloser, übermäßig gehobener und distanzloser Stimmung, also sozusagen Manie. Aber dazu komme ich später auf jeden Fall nochmal. Wir haben ja schon bereits ein bisschen über die Risikofaktoren einer Depression gesprochen, zum Beispiel, dass das weibliche Geschlecht mehr betroffen ist als das männliche Geschlecht. Ein weiterer Risikofaktor ist das Single-Dasein, Großstädtler, also Leute, die in Großstädten leben, wenn du ein Mensch bist mit wenigen sozialen Kontakten, wenn du einen niedrigen Ausbildungsgrad hast, wenn du arbeitslos bist und auch Cannabiskonsum und Alkoholmissbrauch kann zu einer Depression führen. Genau, die Behandlung einer Depression kann eben mit Therapie geschehen und auch durch Medikamente, sogenannte Antidepressiva. Dazu möchte ich noch kurz was sagen. Die Antidepressiva gehören zu den Psychopharmaka. Und Psychopharmaka sind Medikamente, die einen Effekt auf das Gehirn haben. Und wie gesagt, dazu zählen eben Antidepressiva und noch ganz, ganz, ganz viele andere Medikamente, die ich jetzt nicht unbedingt aufzählen möchte und erklären möchte, weil wie gesagt, wir bleiben oberflächlich. Und Antidepressiva sind sozusagen stimmungsaufhellend, antriebssteigernd oder müde machen. Und sie machen nicht abhängig, werden eigentlich nur bei starken Depressionen verwendet, also quasi bei einer leichten Depression hilft auch schon nur Therapie. Die Wirkung, es kann bis zu 6 Wochen dauern, bis die Wirkung sich wirklich zeigt. Aber trotzdem kannst du die ersten Effekte nach 7 bis 10 Tagen merken. Und um das jetzt hier alles wissenschaftlicher und medizinischer auszudrücken, Antidepressiva führen zur Beeinflussung der Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin und zu einer Veränderung von Regelkreisen im Gehirn. Yes, I'm very doctor.
Mhm. Genau, das bedeutet, deine Glückshormone werden gefördert irgendwie, weil Serotonin ist ja, oder Serotonin, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist ja dieses Glückshormon. Genau. Und das führt dann zu einer gehobeneren Stimmung.
Genau. Deshalb sind Antidepressiva stimmungsaufhellend.
Mhm. Die haben aber auch krasse Nebenwirkungen. Also ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie zum Beispiel eine starke Gewichtszunahme haben. Oder irgendwie, dass sie ein taubes Gefühl haben. Also, dass sie ihre Gefühle nicht mehr so spüren. Und ja, ich meine, ich habe noch nie so welche Medikamente genommen, deswegen kann ich auch nicht dafür sprechen, ob das stimmt oder nicht stimmt.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man eine starke Depression hat, dann sollte man vielleicht doch das nehmen und das ausprobieren und schauen, ob das auch tatsächlich hilft. Muss man das dann aber auch sein ganzes Leben lang?
Genau.
Muss man das sein ganzes Leben lang nehmen oder ist es nur während einer depressiven Phase?
Man kann sie absetzen an sich, aber nicht direkt und nicht von einem auf den anderen Tag. Ich glaube, die Dosis wird dann immer geringer gemacht.
Mhm.
Es kommt drauf an. Ich glaube, da muss man auch beim Arzt schauen. Ich meine, es gibt verschiedene Behandlungsmethoden. Es gibt auch verschiedene Situationen, wann Medikamente angewendet werden. Zum Beispiel als Rückwirkungsprophylaxe oder zur Behandlung des akuten Schadens sozusagen.
Mhm.
Es ist sehr unterschiedlich. Aber du kannst auf jeden Fall die Dosis senken im Laufe der Jahre. Aber
genau. Ja, gut. Dann wollen wir zur nächsten psychischen Krankheit.
Mhm.
Und zwar, ich habe da Borderline rausgesucht. Ich bin da jetzt nicht tief in die Materie gegangen, aber ich dachte mir, es ist eine interessante Krankheit. Und es ist auch eine sehr schwere Krankheit, denn es ist eine Persönlichkeitsstörung und dabei ist die Affektregulation gestört. Also deine Gefühle, du kannst sie nicht so kontrollieren und praktisch die Unfähigkeit, innere gefühlsmäßige Zustände zu kontrollieren. Also eigentlich genau dasselbe, was ich gesagt habe. Und und das ist gekennzeichnet von Impulsivität und auch Instabilität. Die Auslöser von Borderline sind oft traumatische Erlebnisse, die man in der Kindheit hatte. Das kann psychische Gewalt sein, physische Gewalt, vielleicht auch sexuelle Misshandlung oder irgendeine andere Art von Misshandlung. Muss aber natürlich nicht immer der Grund sein. Und ja, die Krankheit äußert sich darin, dass man dann sehr starke Stimmungsschwankungen hat und auch häufige Wutausbrüche und auch ein gestörtes Selbstbild. Und es ist auch sehr typisch bei Leuten mit Borderline, dass sie zum Beispiel zuerst eine Person super idealisieren und dann passiert irgendeine kleine Enttäuschung von der Person, weil ein Mensch ist ein Mensch und jeder Mensch kann dich halt irgendwie enttäuschen und dann tun sie diesen Menschen total abwerten und ist dann überhaupt nicht mehr so, wie sie sich davor vorgestellt haben. Und aus diesem Grund haben sie halt oft sehr große Schwierigkeiten in ihren Beziehungen, diese Beziehungen zu erhalten. Und es ist halt schwierig für die Person, die mit einer Person zusammen ist, die Borderline hat, weil sie oft krasse Gefühlsschwankungen haben, Stimmungsschwankungen und auch ihr Selbstwert schwankt oft. Und genau, sie neigen auch oft dazu, sich selbst zu verletzen. Also sie ritzen sich oft und es kommt auch sehr oft vor, dass sie sich halt einfach, dass sie Suizid begehen oder Suizid begehen wollen, weil sie mit diesen Emotionen einfach nicht klarkommen. Und genau, es ist wie bei der Depression so, dass es häufiger weibliche Patientinnen sind. Also 80% der Patientinnen sind weiblich. Also mit Patienten sind es halt Leute, die sich auch registriert haben und auch bei einer, also Psychotherapie nehmen und wo man weiß, dass sie Borderline haben. Aber ich glaube, es gibt eine Dunkelziffer an Männern, die auch Borderline haben, weil die sind halt öfter sehr aggressiv und landen dann öfter eher im Gefängnis, als dass sie Psychotherapie bekommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei vielen Psychokrankheiten ist es einfach, also psychologischen Krankheiten ist es so, dass man bei Männern einfach nicht weiß, wie viele Männer es haben, weil sie halt nicht so oft diagnostiziert werden.
Ja, voll.
Genau. Ja. Und Was man machen kann, ist halt vor allem Psychotherapie. Das ist super wichtig. Und da können sie mit Verhaltenstherapie lernen, vielleicht wie sie sich tatsächlich verhalten sollen in diesen Situationen, wo ihre Gefühle so stark sind, oder auch irgendwie Mentalisierung. Das ist auch wieder mit einem Therapeuten, der zeigt ihnen, wie sie reflektieren können und wie sie auch ihren eigenen Gemütszustand deuten können oder auch den von anderen. Und es ist auch oft so, dass der Therapeut eine übertragungsfokussierte Psychotherapie macht. Also wie schon gesagt, es gibt super viele verschiedene Psychotherapien. Also Psychotherapie ist echt nur der Oberbegriff. Es gibt dann noch verschiedene Therapien. Also Verhaltenstherapie, Mentalisierung, übertragungsfokussierte Psychotherapie und noch viel, viel mehr. Und bei der dritten, die ich gerade genannt habe, stellt der Therapeut oft Fragen und schaut, wie der Patient irgendwie reagiert, und dann versuchen sie zu reflektieren, ob die Emotionen dieser Person tatsächlich angebracht sind, und irgendwie das auch der Person erläutern und einfach zeigen, wie das ist. Und was man auch machen kann, ist natürlich Arzneimittel, also Psychopharmaka, um der Person irgendwie zu helfen.
Ja, voll. Die nächste Krankheit, die ich auch recherchiert habe, ist auch ziemlich häufig, ist vielen auch bekannt, und zwar die Psychose. Die Psychose ist per se jetzt nicht so direkt eine psychische Erkrankung, sondern es ist ein unscharf definierter Symptomkomplex. Also quasi da spielen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Symptome sind sowas wie Halluzinationen, Wahn, Realitätsverlust, Ich-Störung, Denkstörungen, starke Ängste und so weiter und so fort. Also sehr unscharf definiert, sehr breit gefasst. Und du hast halt primäre Psychosen und sekundäre Psychosen. Die werden halt voneinander unterschieden. Und zwar eine primäre Psychose. Bei der primären Psychose ist keine fixe Ursache feststellbar. Also du kannst nicht sagen, okay, es kommt daher. So, okay, das ist passiert, deshalb hast du eine Psychose bekommen. Das ist so, es ist sehr schwierig, das nachvollziehen zu können, wenn nicht wirklich einer der Punkte feststeht. Und dazu zählt auch theoretisch auch die Schizophrenie, weil die Schizophrenie ist eine endogene Psychose. Also im Sinne von, sie kommt von innen. Da gibt es kein Ereignis oder keine Vorerkrankung oder und so weiter und so fort, die diese Psychose ausgelöst hat.
Okay.
Zur sekundären Psychose, also eine sekundäre Psychose, ist halt eine, da gibt es eine bestimmte Ursache. Mhm. Eine bestimmte Ursache könnte zum Beispiel sein, eine organische Krankheit, an der du gelitten hast oder leidest, wie zum Beispiel ein Hirntumor, Epilepsie oder Infektionen, die dann halt eben eine Psychose auslösen. Eine Psychose kann auch durch Nebenwirkungen von Medikamenten entstehen oder Konsum von Psychostimulantien wie LSD, Alkohol, Cannabis. Und eine Psychose tritt meistens zwischen der Pubertät und dem 35. Lebensjahr auf und ist auch sehr häufig geworden. Ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute in meinem bekannten Freundeskreis, die schon an einer Psychose gelitten haben, werden mit Psychopharmaka tatsächlich auch schon behandelt, manchmal auch in stationärer Therapie, monatelang auch. Und ist nicht schön. Also die haben das als auf keinen Fall, auch keineswegs schön beschrieben. Das ist wirklich krass, auch was für Folgen du nach einer Psychose erleidest. Und genau. Und weil ich schon von der Schizophrenie geredet habe, würde ich jetzt mal ganz kurz zur Schizophrenie anknüpfen und euch vielleicht auch ganz kurz etwas darüber erzählen. Ich habe ja schon gesagt, dass es bei der Schizophrenie keine feste Ursache festzustellen ist, sagen wir mal so. Also es wird nicht mit einem bestimmten Ereignis verbunden, wie zum Beispiel bei Borderline oder es gibt keinen körperlichen Zusammenhang, wie zum Beispiel eine Krankheit vorher oder ein Substanzmissbrauch. Es könnte vielleicht genetisch sein oder biochemische Ursachen haben, ist es auf jeden Fall ungeklärt. Und bei der Schizophrenie hat die Person oft einen Realitätsverlust, Wahn, Störungen des Denkens, Störungen der Sprache, Störungen der Gefühlswelt. Du hast inadäquate, verflachte Affekte, also quasi deine Gefühlswelt ist halt komplett durcheinander und du reagierst auch nicht mehr so wie du reagieren solltest. Also zum Beispiel, wenn irgendwas Blödes passiert, fängst du auf einmal an zu lachen oder so. Das ist eben diese inadäquate Affektstörung, die du halt eben hast. Fälschlicherweise wird die Schizophrenie mit einer Persönlichkeitsspaltung assoziiert. Da gibt's ja diesen Film Split, da wo der Schizophren ist und auf einmal 10 Leute in seinem Körper leben, Patricia und wen auch immer und keine Ahnung, komplett gespalten ist alles, aber das stimmt nicht. Und Genau. Du hast auch keinen Verlust der Intelligenz bei der Schizophrenie. Also du wirst nicht dumm. Also diese Beeinträchtigung des Denkens heißt nicht, dass du dumm wirst, sondern es ist halt vielleicht einfach alles langsamer, ein bisschen gehemmter und du verlierst dich halt. Aber du bist nicht dumm. Das heißt nicht, Schizophrenie macht dich nicht dumm. Genau. Sehr krass assoziiert mit Fehlwahrnehmungen und Fehlinterpretationen. Bei Männern kommt es früher als bei Frauen, bei Männern so zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr. Mhm. Und dann gibt es die zwei verschiedenen Phasen. Du hast die akute Phase, da gibt es sozusagen Positivsymptome, das heißt, es nimmt zu. Da nehmen halt Symptome zu, also diese Symptome, die du dann erkennst, die dann kommen, also die Symptome, die sich steigern, Sachen, die sich steigern.
Die dazukommen.
Das ist halt positive Symptomatik.
Genau, die kommen einfach dazu.
Ja, genau, die verstärkt kommen, also die nicht ausfallen, weil es gibt auch Minussymptomatik, das sind Sachen, die ausfallen.
Ja, aber die Minussymptomatik, weißt du, ist ja dann einfach, wenn du Fähigkeiten, die du hast, die weniger werden. Sagen wir mal zum Beispiel eine Sprachfähigkeit und du fängst an, weniger zu sprechen oder irgendwie hast du dann eine Störung oder so, dann ist es das Minussymptom.
Genau. Und bei positiv sind es Sachen, die normale Menschen einfach nicht haben.
Ja, genau.
Die gesunde Menschen nicht haben.
Ja, also
haben.
Es kommt was einfach zusätzlich.
Und das ist... Genau, es kommt dazu. Es nimmt zu oder es kommt halt einfach dazu. Wie zum Beispiel Stimmen hören, Verfolgungswahn. In dieser akuten Phase lehnen die Schizophrenie-Kranken auch die Krankheit komplett ab. Nee, ich bin nicht schizophren. Die sind da komplett so, hab ich nicht. Fehlinterpretation, Fehlwahrnehmung eben auch wieder. Und in der chronischen Phase, also quasi die akute Phase ist so, sind so bestimmte Phasen, die halt auftreten und dann hörst du Stimmen und in der chronischen Phase ist es halt einfach durchgehend. Während der Schizophrenie, da hast du eben die Einschränkungen psychischer Funktionen, wie zum Beispiel Emotionalität. Du hast einen sozialen Rückzug, abnehmende Interesse, deine Sprache fällt irgendwie weg, du kannst dich nicht gescheit ausdrücken. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die zu Schizophrenie gehören, wie zum Beispiel eine Ich-Störung, die Störung der emotionalen Regungen, kognitive Störungen, Denk- und Sprachstörungen, Wahn, Halluzinationen und so weiter und so fort. Behandelt wird es auf jeden Fall medikamentös und mit Therapie und auch mit kognitiver Rehabilitation, weil du eben ja auch eine sehr krasse Einschränkung des Denkens, des Sprechens hast, weshalb auch kognitiv wirklich eingegriffen werden muss.
Krass, aber ich würde nicht sagen, dass sich bei jedem wahrscheinlich alle Symptome gleich zeigen. Ich glaube, bei manchen ist ein Symptom vielleicht stärker als bei anderen.
Ja, aber bei der Schizophrenie ist auf jeden Fall schon charakteristisch, dass du Einschränkungen im Denken und in der Sprache hast. Wie gesagt, vielleicht stärker und schwächer, aber trotzdem, sobald das irgendwie eingeschränkt ist, musst du da halt auch Hand anlegen, sage ich jetzt mal. Und auch selbst, wenn du es halt einfach prophylaktisch schon machst, so, weil du weißt nicht, vielleicht ist es in der nächsten Phase oder irgendwie später kann es sich alles noch irgendwie schlimmer
auswirken. Es gibt sogar eine Serie zu Schizophrenie, also es geht nicht um Schizophrenie, aber ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet in irgendeiner Folge, Mr. Robot auf Amazon Prime. Der hat eine starke Schizophrenie. Ich weiß aber echt nicht, ob das akkurat wiedergespiegelt wird, also die Schizophrenie. Der Typ halluziniert seinen Vater, seinen toten Vater und tut die ganze Zeit so, als ob er mit seinem Vater redet und man denkt, die erste Staffel, sorry für den Spoiler, wenn ihr es nicht hören wollt, ein bisschen vorspulen, der halluziniert die ganze Zeit seinen Vater und der Zuschauer denkt die ganze Zeit, sein Vater lebt, wir wussten nicht mal, dass das sein Vater ist und so und dann irgendwie am Ende der ersten Staffel findet man heraus, dass es die ganze Zeit eine Wahnvorstellung war und dass der Vater gar nicht da war und teilweise tut der Typ sich selbst erwürgen und er bildet sich ein, dass sein Vater ihn erwürgt. Also das war richtig crazy. Ich glaube aber nicht, also ich weiß zumindest nicht, ob das akkurat ist.
Aber es könnte schon eine adäquate Darstellung der Schizophrenie sein.
Aber das wissen wir nicht.
Ich finde schon. Wenn er sich halt seinen Vater vorgestellt hat, hatte er wahrscheinlich gerade so eine akute Phase. Und den Rest, er hat sich seinen Vater ja nicht immer vorgestellt. Und da war halt diese chronische Phase. Aber du hast bei ihm schon gesehen, dass er sich sozial zurückzieht. Der konnte gar keine Emotionen zeigen. Der hat sehr leise gesprochen und seine Affekte waren sehr komisch. So. Also doch, es hätte schon sein können. Ich habe jetzt noch nie persönlich einen schizophreniekranken Menschen kennengelernt oder ich kenne auch keinen. Aber es könnte schon, also es ist schon da. Man hat halt gesehen, es heißt, Schizophrenie macht nicht dumm. Und er ist einer der krassesten Hacker. Und dann siehst du, es schränkt ja nicht deine Intelligenz ein, weißt du?
Ja, also ist ja bei den meisten, ich glaube, das ist bei den meisten psychischen Krankheiten so, dass es nicht unbedingt was über deine Intelligenz aussagt, sondern einfach nur dich irgendwie hemmen kann auf eine gewisse Art und Weise, sodass du das nicht so zeigen kannst.
Genau.
Genau. Aber ja, Schizophrenie ist auf jeden Fall eine interessante Krankheit. Aber ich habe auch gelesen mal zu der Krankheit, dass es auch nochmal bestärkt werden kann durch, auch, also du hast gesagt, dass es nicht der Fall ist, aber durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit oder im Leben oder so.
Ja.
Und ich meine, man kann ja eine Neigung zur Schizophrenie vielleicht haben, weil das irgendjemand in deiner Familie hat, aber dass es unbedingt genauso ausartet, passiert ja dann eher dadurch, dass irgendetwas Schweres in deinem Leben passiert.
Naja, also die Ursache für die Auslöser für Schizophrenie, also ich glaube, du bist schon schizophren. Du bist schon schizophren. Vielleicht weißt du es noch nicht oder hast es noch nicht gemerkt und dann kommt ein Ereignis, das das dann wirklich auslöst. Aber das Ereignis ist nicht die Ursache für die Krankheit.
Ja, aber es kann ja auch sein, ich meine, du hast ja selbst gesagt, Schizophrenie kommt erst so in der Pubertät bei den meisten. Und kann ja auch sein, dass irgendwie davor irgendetwas nochmal passiert ist und vielleicht hattest du schon, wenn es jemand in deiner Familie hatte, dann kann es ja natürlich schon eher sein, dass es bei dir auch passiert und dann passiert noch so eine traumatische Angelegenheit. Ich glaube, dann kann das nochmal eher passieren, dass du irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, ja, wie gesagt, Auslöser, aber nicht Ursache.
Ja, ja, eh, nicht Ursache, aber halt
Auslöser. Du kannst die Krankheit, wie sozusagen, du kannst sie, ich sag's jetzt mal ganz umgangssprachlich, du trägst es schon in dir. Und, und es schlummert und es kann irgendwas passieren, was dann halt auslöst und du, zack, deine erste akute Phase bekommst und dann die chronischen Phasen oder so. Aber sie ist nicht die Ursache dafür.
Ja.
Weißt du, weil es gibt genug Krankheiten, psychische Krankheiten, die ausgelöst werden und durch ein schlimmes Ereignis und das auch die Ursache ist. Wie zum Beispiel Depression. Ja, ist auch genetisch veranlagt, aber bei Depression kann vor allem auch entstehen bei einem Krisenereignis. Wenn du einen starken Verlust erleidest oder
weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber ich würde nicht sagen, dass Depression immer genetisch veranlagt ist. Ich glaube, es kann vielleicht...
Ich habe gesagt, kann genetisch veranlagt sein, aber Depression ist eher etwas... Die Ursache ist vor allem bei einer Krise. Aber bei Schizophrenie ist es so, dass du das schon hast und du brauchst nicht ein traumatisches Erlebnis, um schizophren zu werden, sondern du bist schizophren und das traumatische Erlebnis kann das alles nur noch steigern. Oder halt diese schlummernde Symptome dann nochmal verstärken oder so.
Ja, voll. Ich habe auch irgendwie so ein Video gesehen auf Hyperbowl, also auf Instagram, da gibt's immer, auf YouTube gibt's diesen Kanal, ganz interessant. Da haben sie einen Schizophrenen interviewt und der hat auch erzählt, dass er so Stimmen immer gehört hat, die ihm Befehle gegeben haben und dass er da so, keine Ahnung, dass er irgendjemanden zum Beispiel vor die U-Bahn schmeißen soll oder so, also er hat es nicht gemacht, aber er hat diese Stimmen gehört oder auch sowas wie, dass er sich immer verfolgt gefühlt hat, also wenn er draußen war, hat er sich immer angestarrt gefühlt und dann irgendwann konnte er nicht mehr, wollte sich selbst umbringen, seine Familie hat ihm geholfen, dann ist er in Therapie gegangen und mittlerweile kann er relativ gut damit leben, also man kann es trotz der Schwere dieser Krankheit, kann man es auch irgendwie therapieren.
Ja.
Ja, dann kommen wir zu etwas, zu einer vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine weniger schwere Krankheit ist, aber kommt halt oft vor. Und zwar ADHS, ist eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Ich glaube, bei dieser Krankheit denkt man immer an so kleine, hyperaktive Jungs, die irgendwie im Unterricht immer rumzappeln und nicht ruhig sitzen können. Und genau das ist auch der Grund, warum das bei Jungs, also bei Männern, öfter entdeckt wird als bei Frauen. Weil Mädchen haben das auch. Es gibt übrigens ADHS und ADS. ADHS ist halt diese Aufmerksamkeitsdefizitstörung, also da ist auch noch diese Hyperaktivität dabei und bei ADS ist eben nicht diese hyperaktive Part dabei, aber auch trotzdem ist man irgendwie ein bisschen, fällt es jemandem schwer, Aufmerksamkeit zu haben und man neigt oft dazu, so verträumt zu sein, irgendwie wegzuzoomen, so also halt in diese Richtung. Und weil das im Unterricht halt nicht so auffällt, öfter nicht diagnostiziert bei jungen Frauen oder bei Leuten, die vielleicht ADS noch haben. Mit dem Alter geht diese Hyperaktivität weg oder wird viel weniger, aber die Aufmerksamkeit ist halt immer noch weniger und das kann sich dann in der Arbeit irgendwie äußern und kann dann irgendwie Schwierigkeiten in der Karriere zeigen. Und das sind dann auch noch so Symptome wie innere Unruhe oder Vergesslichkeit oder irgendwie auch Tollpatschigkeit. Und vor allem handeln Menschen mit ADHS oder ADS irgendwie impulsiv oder machen oft unüberlegte Dinge oder Handlungen. Und ja, meistens halten halt Leute diese Aufmerksamkeitsstörung dann für einen Teil der Persönlichkeit, vor allem bei Erwachsenen, also wie ich schon gesagt habe, bei Kindern wird das ja öfter dann, vor allem wenn es ein kleiner Junge ist, der ADHS hat und super viel zappelt, wird das super schnell irgendwie erkannt oder der Lehrer spricht das irgendwie an und dann schickt man den Jungen zu einem Kinderpsychiater. Aber wenn es nicht erkannt wird, dann denkt man halt oft bei den Erwachsenen, dass es einfach ein Teil der Persönlichkeit ist, auch wenn das möglicherweise einfach gar nicht der Fall ist, sondern durch diese Krankheit dazu kommt. Und dann kommt es halt häufig zu Problemen auch in Beziehungen und, wie ich davor schon gesagt habe, in der Karriere. Und das wird dann halt oft zum Beispiel in der Arbeit als so nachlässig interpretiert oder befremdlich, weil es irgendwie zu Fehlern kommt, weil diese Person zu vergesslich ist oder so Flüchtigkeitsfehler macht. Und diese Person hat dann auch oft so weniger Ausdauer, ist oft verspätet oder irgendwie unordentlich. Und man kann einer Person mit ADHS helfen oder ADS, indem sie zu einem Psychiater geht und oder zu einem Arzt und dann irgendwie überhaupt diese Diagnose bekommt. Es ist immer super wichtig, überhaupt eine Diagnose zu bekommen, egal welche psychische Krankheit. Und dann kann man das mit einer Psychotherapie oft therapieren, also zum Beispiel durch Verhaltenstherapie oder einfach, irgendeine andere Art von Psychotherapie. Und man kann auch Medikamente benutzen. Ich meine, viele haben bestimmt von Ritalin gehört, aber es gibt auch andere Medikamente, die man nehmen kann, die dann helfen sollen, dass diese Person ein bisschen fokussierter ist und einen klareren Kopf hat. Genau.
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass voll viele sich das irgendwie illegal haben verschreiben lassen oder von den Freunden bekommen haben, die das verschrieben bekommen
also Ritalin
haben fürs Abitur oder für Prüfungen, damit sie sich besser konzentrieren können. Und dann die ganze Zeit so, ja, aber voll krass. Und ich denke mir so, Alter, ihr seid krasse Opfer eigentlich. Was soll das?
Ja, es ist schon schwierig, weil bei Leuten, die ADHS haben, bringt es die auf den normalen Level von Menschen, die es eben nicht haben.
Mhm.
Und bei Leuten, die halt irgendwie kein ADHS haben, ja, dann sollte es denen ja helfen, sich mega gut zu fokussieren. Und deswegen wird es ja auch oft so als Lerndroge irgendwie bezeichnet, ne? Das sollen ja auch viele Studenten und so benutzen, um sich zu fokussieren. Aber eigentlich, also das kriegst du dann immer nur über eine dritte Person, weil eigentlich musst du, kriegst du das nur, wenn du halt das verschrieben,
Rezept
hast.
Voll.
Ja, voll.
Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass ADS auch bei Erwachsenen gibt. Die denken einfach, das sind einfach hyperaktive Kinder und then it's gone.
Ja, genau.
Denke ich mir so.
Okay. Ja, es haben ja eh super viele Leute. Es haben ja auch nicht nur so hyperaktive Leute. Das haben ja auch irgendwie Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, im Unterricht immer irgendwie so abschweifen oder sich nicht fokussieren können und so. Und dann denken sie irgendwie, die sind dumm oder so. Aber eigentlich.
Ja, voll, genau.
Genau, das ist das Problem. Das denken oft viele Leute in ADHS, dass sie einfach dumm sind oder so. Und wenn Lehrer das auch nicht erkennen, weil die Person nicht besonders laut ist im Unterricht, dann werden sie auch einfach nur diesen Schüler abstempeln als jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, halt einfach nicht so intelligent ist. Und das ist ja eigentlich gar nicht der Fall.
Ja.
Die Person, da fällt es einfach nur sehr schwer, irgendwie sich zu konzentrieren. Ich glaube, das liegt an so Gehirnströmen,
ja.
Dass das nicht so ist wie bei einer normalen Person. Und also mit normal meine ich einfach eine Person, die der Norm entspricht, wie es eigentlich ist, wenn du kein ADHS hast. Okay, ich will damit nicht Leute irgendwie offenden, die ADHS oder ADS haben oder irgendeine andere psychische Krankheit, aber ihr wisst schon, was ich meine. Genau, und deswegen ist es halt voll schwer, vor allem wenn diese Personen einfach dann etwas Störendes sofort so als Symptom haben.
Ja.
Genau.
Ja, voll. Ja. Ach Gott. Kommen wir zur letzten Krankheit.
Mhm.
Kommen wir zur letzten psychischen Krankheit. Ich habe letztens eine Serie geschaut, Spinning Out auf Netflix. Mhm. Da geht es um eben bipolare Störungen und Sport. Leistungssport, Eiskunstlauf. Das ist auch nochmal ganz, ganz schlimm, weil das eine Sportart ist, wo wirklich jeder einen so großen Stock im Arsch hat und jeder perfekt sein muss und jeder reich sein muss. Und wenn du dann auch noch eine Störung hast, oh shit, don't even start. Ich habe aber diese Serie geschaut, war wahnsinnig interessant und es war auch das erste Mal, dass ich wirklich einen Film geschaut habe oder eine Serie, die sich wirklich so krass mit der bipolaren Störung auseinandergesetzt hat. Ich fand es echt sehr, sehr spannend.
Ich habe das ja schon angesprochen gehabt bei der Depression, dass es eben eine bipolare Störung ist, dass es sozusagen, du hast manische Episoden und depressive Episoden im Wechsel, dauern verschieden lang an, sind total unabhängig von der Lebenssituation, in der du gerade bist. Und genau, die Manie, also diese manischen Episoden, diese Manie ist ein übersteigertes Hochgefühl bei der Person. Also die Person, die ist komplett überaktiv, euphorisch, aber auch gereizt, hat einen Größenwahn und so weiter und so fort. Hm. Das ist die Manie, wenn man jemand sagt, Alter, der ist ja manisch. Das ist, weil der hier komplett, komplett, wow.
Ja, da gibt es ein gutes Beispiel. Kanye West soll ja auch bipolar sein. Und es gibt ja dieses eine Interview, das er bei TMZ geführt hat, wo er meinte irgendwie, dass die Sklaverei und Schwarze oder so.
Ja. Ich weiß nicht. Slavery is a choice, ja, hat er genau gesagt.
Meine Vermutung ist ehrlich gesagt, dass er das nicht gut ausgedrückt hat. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Er hat gesagt, slavery is not a choice. Und dann ist richtig ist die Welt richtig abgegangen, dass er das gesagt hat. Und keine Ahnung, einfach dieser Größenwahnsinn. Ihr kennt doch Kanye. Ihr kennt, wie er...
Nee, warte, er hat gesagt, slavery is a choice.
Ja, irgend sowas in die Richtung. Ist mit slavery und choice.
Nicht not a choice. Ja, aber Kanye ist ja bipolar. Ja,
genau. Und ich glaube...
Oder man sagt im Englischen, I have bipolar.
Genau, auf jeden Fall, ich glaube, das war so eine manische Episode. Da ist er auch richtig abgegangen, er war ja richtig verrückt. Also, ja. Er ist ja, ja so, ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gesehen habt, aber er ist richtig rumgesprungen. Also er hat so richtig so,
ja. Ach. Er hat so einen Götterkomplex. Ich meine, wer nennt sich Jesus?
Jesus.
Weißt du?
Aber ja.
Er bezeichnet sich als Jesus, weißt du? Also das ist ein kompletter Größenwahnsinn und der ist ja auch immer sehr... euphorisch, sehr gereizt auch und ja, also so zeichnet sich eben die bipolare Störung aus. Das sind eben, erst bist du komplett euphorisch und dann hast du eine Depression. Also nicht eine Depression, eine depressive Phase.
Mhm.
Und tritt meistens im 18. Lebensjahr auf, wird aber erst später erkannt.
Mhm.
Und naja, Ursachen auch auf jeden Fall erblich, da bist du halt anfälliger dafür.
Mhm.
Äußere Einflüsse. Eine Hirnerkrankung, eine Veränderung des limbischen Systems. Das limbische System ist dazu da, Stress zu verarbeiten.
Mhm.
Oder die Jahreszeit kann auch sein. Es kann halt sein, dass du im Winter eher mehr an einer depressiven Phase leidest und dann im Sommer eine manische Episode hast. Ich habe mich jetzt nicht informiert, in welchem Zeitabschnitt diese Episoden jeweils auftauchen, aber ich glaube, es ist ganz unterschiedlich.
Mhm.
Also da gibt es keinen, ja, 3 Monate hier und 3 Monate da. Und
die sind auch verschieden lang.
Genau, die sind verschieden lang. Auf jeden Fall treten verschieden oft auf. Bei jeder Person ist, glaube ich, sehr unterschiedlich.
Mhm.
Und ich habe das in dieser Serie auch wirklich wahnsinnig gut gesehen. Es wurde in dieser Serie wirklich gut gezeigt, weil also man hat wirklich gemerkt, dass dieses Mädchen, diese Eisläuferin, sie war bipolar, ihre Mutter aber auch. Und du hast halt gesehen, dieses Mädchen hat fleißig ihre Medikamente genommen, weil diese Medikamente waren dazu da, um diese manischen Episoden zu unterdrücken. Und eben wahrscheinlich auch gegen die depressiven Episoden stimmungsaufhellend zu wirken. Aber sie war einfach immer, sie war sehr ruhig, ein bisschen bedrückt, hat man schon gemerkt. Also sie hat jetzt auch nicht besonders viel Freude gezeigt, viel Gefühle, einfach sehr bedrückt und so weiter und so fort. Und die Mutter war halt eben so eine, die ihre Medikamente vergessen hat, einfach so abgesetzt hat. Und dann hast du halt gemerkt, die hatte immer wieder manische Episoden. Und diese manische Episoden, da wurde sie auch ziemlich gewalttätig und so weiter und so fort, hat komplett einen Realitätsverlust gehabt und so weiter und so fort, sehr viel Streitereien. Und dann hat sie wieder die Medikamente genommen, hast gemerkt, das war okay. Und die Mutter war auch Eisläuferin und die Tochter eben auch. Und die Tochter, ich glaube, das Ereignis, was vor allem sehr, sehr schlimm war, ist, dass sie bei einem Wettkampf halt eben hingefallen ist und sich den Schädel gecrackt hat. Was sie, ja, richtig crazy. Das hat sie hat's natürlich alles nicht besser gemacht. Und dann hat sie halt wieder angefangen und sie wollte wieder springen und so. Und dann hat sie mit ihrer Mutter darüber geredet, dass eben das Lithium, dass es ein bestimmtes Medikament, das angewendet wird bei bipolaren Störungen, dass es sie eben so nicht schwach macht, aber auf jeden Fall schwächer. So, und das hat halt die Mutter dann auch gesagt, ja, bei den Wettkämpfen, was immer so. Also bevor ich angefangen habe, das Lithium zu nehmen, bin ich viel besser gesprungen, viel mehr gesprungen. Und dann, das macht halt ein bisschen schwächer, ein bisschen müder. Und dieses Mädchen hat dann aus eigener Faust gesagt, okay, ich reduziere jetzt meine Dosis. Hat dann die Dosis reduziert, konnte natürlich besser springen und hast du diese Manie hochkommen sehen. Sie war auf einmal richtig glücklich und voll hier und voll motiviert und dies, das, hatte keine Angst. Und dann hat sie irgendwann mal, weißt du, wenn du manisch wirst, dann lehnst du deine Krankheit auch ab. Da hat sie die ganzen Medikamente weggeworfen, hat sie nicht mal die Hälfte genommen, gar nichts. Sie hat dann keine Medikamente genommen, hatte dann eine komplett manische Phase, das ganze Hotelzimmer verwütet, in Rave gestartet, okay. Keine Ahnung, wurde dann... hatte dann außer nichts so einen kompletten Fall in die depressive Stimmung und hat dann 3 Tage durchgepennt und ist dann aufgewacht und konnte sich an nichts mehr erinnern. So, du hast es wirklich sehr, sehr gut gesehen und was das halt eben auch in diesem Sport mit deinem Umfeld angestellt hat, ihre kleine Schwester, Spinning Out.
Ah, okay, ja.
Und die Mutter wurde auch nicht so toll betrachtet und dann, ja, deine Mutter ist crazy, also bist du auch crazy und die Schwester ist dann auch crazy und ja, die ist crazy und niemand durfte das wissen im Leistungssport, war, oh mein Gott, wehe, die wissen, dass ich bipolar bin, das darf niemand wissen, die Mutter wollte auch nicht, dass es irgendwer weiß, ja, bla bla, und ihr war es dann am Ende egal und sie hat den Leuten dann gesagt, hey, ich bin bipolar und die Leute so, ist mir doch wurscht, ob du bipolar bist, das Einzige, was mich interessiert, ist, dass du mich angelogen hast. Aber ich habe kein Problem damit, dass du bipolar bist, aber bitte sehr ehrlich zu mir. Mhm. So, weißt du? Und das ist immer so das Ding. So.
Ja.
So die Leute, vielen Leuten ist es eigentlich manchmal egal, dass du krank bist. Mhm. Sie möchten einfach nur nicht, dass du es verheimlichst. Sie möchten, dass du ehrlich mit denen kommunizierst. Aber dann gibt es wiederum auch Leute, die dich dann schief anschauen, wenn du sagst, ich gehe in Therapie und ziemlicher Teufelskreis.
Ja.
Aber ja, so viel zur bipolaren Störung.
Ja, es sind super viele Leute, die irgendwie künstlerisch begabt sind, haben auch. Also sind bipolar.
Ja, genau, ja.
Das waren ja super viele. Also ich habe mal ein Praktikum gemacht in der Nachrichtenagentur und dort habe ich dann eine Galerie erstellt von bipolaren Stars. Voll, eigentlich voll die komische Galerie, jetzt wo ich drüber nachdenke, aber da waren so viele Leute, also da war echt, da war Kanye West, da war Britney Spears war auch drin. Und ich glaube, da hat man das auch gesehen. Ich glaube, da, wo sie sich die Glatze geschnitten hat und irgendwie mit dem Regenschirm irgendwie auf Autos oder so eingeschlagen hat. Ich glaube, das war während einer manischen Phase wahrscheinlich.
Ja.
Boah, es waren so viele Stars. Ich habe jetzt leider die meisten Stars vergessen, aber das waren super viele kreative Menschen, die oft irgendwie bipolar sind. Eigentlich sehr interessant.
Mhm. Aber es kannst du ganz gut behandeln eigentlich. Ich meine... medikamentös kannst du sehr vieles sehr gut behandeln. Das Ding ist, du musst halt wissen, ob du medikamentös behandeln willst, weil die Medikamente haben halt krasse Nebenwirkungen. Also
ja,
so ist es nicht. Und keine Ahnung, schwierig. Schwieriges Thema.
Ja, voll, mega.
Ja,
ich glaube, die Folge ist schon super lang gewesen. Wir hatten noch andere Dinge aufgeschrieben, aber...
Ja,
aber das,
wir heben uns das auf.
Wir heben uns das auf für eine andere Folge.
Ja.
Genau. Also ich würde sagen, Leute, egal ob ihr jetzt einer dieser Krankheiten habt oder ob es einfach vielleicht nur der Lockdown ist, der dazu geführt hat, dass ihr irgendwie Stress habt oder irgendwie Angst oder depressive Symptome, irgendetwas. Der Lockdown hat ja auf jeden unterschiedliche Auswirkungen.
Mhm.
Ich persönlich würde empfehlen, dass ihr mit jemandem redet und wenn ihr merkt, dass es nicht reicht, nur mit Familie und Freunden zu reden und dass ihr tatsächlich irgendwie noch Hilfe braucht, dann solltet ihr das vielleicht machen. Also... ihr könnt immer zum Hausarzt gehen und dem sagen, wie ihr euch fühlt und der wird euch eine Überweisung geben zum Psychiater, nicht Psychologen, oder zu einem Psychotherapeut und es gibt auch Hotlines, wo ihr anrufen könnt, also wir suchen die dann auch raus und werden sie in der Caption der Folge verlinken und auch auf Instagram. Und ihr könnt euch immer irgendwo Hilfe suchen. Also es gibt Therapie, es gibt Hotlines, ihr könnt zum Arzt gehen, ihr müsst auch nicht sofort zum Psychiater, zum Psychotherapeut, ihr könnt erstmal auch nur zum Hausarzt gehen. Also es gibt immer Möglichkeiten, sich irgendwie Hilfe zu suchen und manchmal braucht man einfach jemand Professionelles, der dich da rausholen kann. Und da ist auch gar kein Grund, sich für zu schämen, das ist ganz normal. Das kann passieren und es ist einfach, du musst dich um dich selbst kümmern und du musst dir helfen und manchmal hilfst du dir, indem du dir äußere Hilfe holst. Genau.
Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ja, voll. Also ich kann da auch gar nichts ergänzen. Also nichts Großes. Das, was Biftu gesagt hat, dazu stehe ich. Sehr, sehr wichtig. Und genau, ich sage immer, holt euch früher Hilfe als zu spät. Und das Wichtige bei der Therapie ist auch, ja, man geht meistens erst hin, wenn es einem schlecht geht, aber hört nicht auf, wenn es euch wieder gut geht, sondern macht weiter, damit es
Also es bringt nämlich nichts, du kannst nämlich nicht nur hingehen so, oh, mir geht's schlecht, jetzt geht's mir wieder besser, okay, jetzt höre ich wieder auf. Sondern Therapie ist so eine Sache, da geht man halt einfach regelmäßig hin und es hilft auch wahnsinnig. Also ich kann es nur bestätigen, wirklich. Ich kann es auch jedem empfehlen, der die Möglichkeit dazu hat, genau. Und sonst, schämt euch nicht.
Ja.
Jeder braucht Hilfe, jeder Mensch braucht Hilfe. Es ist mutig, sich Hilfe zu holen. Es ist alles andere als schämend. Es ist mutig.
Mhm.
Sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es ist mutig, sich einzugestehen, dass man ein Problem hat. Und es ist mutig, sich externe Hilfe zu holen. Und dein Körper und dein Geist und deine Seele werden es dir danken, wirklich.
Genau. Vor allem, es ist nicht nur du, auch du entlastest auch irgendwie dein Umfeld ein bisschen. Weil Freunde sind natürlich da, um dir zu helfen, um für dich da zu sein, aber bei einem gewissen Punkt geht es halt auch nicht mehr anders, wisst ihr, was ich meine? Weil
ja.
Es ist halt auch schwierig für dein Umfeld, wenn sie nicht wissen, was sie für dich machen können. Und sie sind halt kein Fachpersonal, die sich damit richtig auskennen. Und genau, dementsprechend go for it. If you think you need help, go get that help. Und genau, unseren Support habt ihr, wenn ihr über dieses Thema reden wollt oder irgendwas ergänzen wollt, haben wir ja schon am Anfang der Folge gesagt, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram, dort heißen wir völlig süß. Wenn ihr denkt, irgendjemand in eurem Umkreis braucht vielleicht irgendwie Encouragement, Therapie sich zu holen, oder hat vielleicht eine dieser Krankheiten, die wir genannt haben, oder interessiert sich vielleicht einfach für dieses Thema psychische Krankheiten, dann könnt ihr gerne dieser Person diese Folge schicken oder auch selbst einfach diese Episode teilen. Darüber würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Und wenn ihr euch diese Episode auf Apple Podcast anhört, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Genau.
Yes.
Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns in 2 Wochen. Und tschüss.
Bye.